Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast mit Friederike und Jens. Wir haben heute tolle Gäste von Norddesign, und zwar Tessa und Ferdinand. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi, grüßt euch.
Grüßt euch. Tessa und Ferdinand, ihr seid von Norddesign und ich glaube, so viel darf ich verraten, ihr seid aus der Nähe von Tübingen. Was macht ihr?
Genau, also wir beiden, Tessa und Ferdinand, wir sind tatsächlich zwei Geschwister und kommen, wie du gesagt hast, aus dem Raum Tübingen. Und wir hatten schon länger darüber gesprochen. Jetzt ist dann aber tatsächlich auch mal umgesetzt, beziehungsweise Anfang letzten Jahres, 2021, und unser eigenes Unternehmen gegründet. Und unser Unternehmen Norddesign hat praktisch die Mission, die ganzen umweltschädlichen und ja auch unästhetischen Alltagsprodukte im Küchenraum zu ersetzen mit nachhaltigen und stylischen Alternativen. Und ganz konkret heißt es eigentlich, wir wollen alle Spülmittel in Plastikflaschen verbannen und auch die ganzen, jeder kennt sie, gelben Kunststoffschwämme, die wollen wir einfach nicht mehr in Küchen sehen und das einfach durch Spülmittel in Glasflaschen ersetzen und kompostierbare Schwämme.
Ich habe mich auch schon immer gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen, warum es diese Schwämme, also diese normalen Schwämme in so Riesenpackungen gibt, irgendwie so 10er-Packungen, 20er-Packungen oder so, als ob die Leute nichts anderes zu tun haben, als Schwämme zu kaufen, diese ganz bunten, die hundertprozentig natürlich nicht natürlich sind. Aber wie seid ihr darauf gekommen, also gerade so in der Küche anzusetzen? Habt ihr da irgendwie einen Bezug zur Küche, dass ihr sagt, also Küche ist sozusagen der Raum, wo wir das gut machen können? Oder wie seid ihr auf die Küche gekommen? Vielleicht in Ferdinand?
Ich mache natürlich liebend gerne Abwasch. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Gute Frage. Also die Tessa, die war 2018 in Italien in einem Airbnb und hat dort ihren Urlaub verbracht. Und dort stand eine, damals war es noch eine Plastikflasche mit Sprühaufsatz an der Spüle, ne? Und wir haben uns natürlich alle gewundert, was das Ganze soll. Und sind dann relativ schnell drauf gekommen, wie nützlich das Ganze ist. Und du kannst halt mit diesem, also im Endeffekt spült keiner mehr so wie früher. Ne? Früher hat jeder das Spülbecken, den Stöpsel reingemacht, Wasser aufgefüllt, Geschirr rein, einen Tropfen von dem berüchtigten Konzentrat rein und dann mit dem Abwasch begonnen. Heutzutage, wenn wir ehrlich sind, geht einiges in die Spülmaschine. Die Maschinen sind auch super effizient, verbrauchen relativ wenig Wasser mittlerweile. Genau, von diesem Grundstein, sage ich mal, abgesehen, ist es tatsächlich so, dass man mit diesem Sprühaufsatz viel, viel weniger verbraucht, viel effizienter spülen kann. Gerade Sektgläser, Brotschneidebretter, also alles, was nicht in die Spüle wandert, kannst du einfach kurz einsprühen und dann ist es quasi gereinigt. Ne? Oder einfach, du nimmst es auch und sprühst über deinen Esstisch, wenn er noch irgendwie dreckig ist, oder über die Küchenoberfläche. Und das war so der Grundstein, warum wir gesagt haben, hey, das ist so eine coole Sache. Wir müssen da draus was machen und anstatt der Plastikflasche halt einfach noch mehr Nachhaltigkeit reinbringen, weil eben der Verbrauch auch deutlich geringer ist. Ne? Das war so der Grundstein an der ganzen Sache.
Und Küche ist natürlich auch so eine Sache, so ein Raum, wo ihr wahrscheinlich dann euch auch ausdehnen könnt. Also sozusagen, ihr habt das Spülmittel, aber ihr habt ja noch andere Dinge. Was habt ihr noch im Angebot? Was gibt's denn da noch bei euch?
Genau, also bevor wir dann praktisch im April 2021 gestartet sind, dachten wir uns, naja, mit dem Spülmittel ist es irgendwie noch nicht getan und den Küchen der Welt noch nicht geholfen und haben uns dann echt überlegt, naja, was gibt's denn da sonst noch? Und dann, wer es einmal bemerkt hat, diese kunterbunten Schwämme, die stechen einem ja auch optisch einfach ins Auge und die sind dann halt immer aus Kunststoff. Und dann haben wir gesagt, generell, wir wollen einfach Nachhaltigkeit als Basis all unserer Produkte, aber wir möchten da eben auch den Design-Aspekt mit reinbringen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach schwarzen Schwämmen, die 100% pflanzlich sind und 100% dann eben auch kompostierbar. Und das Tolle daran ist, man kann die 50 Mal waschen in Spül- oder Waschmaschine und dann eben sehr, sehr lange wiederverwenden. Und das sind dann halt nicht diese 10er-Packs Einwegschwämme, die recht schnell dann auch müffeln, irgendwie Gerüche annehmen und eben in den Mülleimer wandern. Und dann haben wir eben gesagt, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen und haben dann zusätzlich zu dem Spülmittel zum Sprühen eben die Schwämme. Da haben wir ja ganz normale Schwämme, dann aber auch so Naturschwammtücher, dann auch ein Scheuerschwamm mit Kokosfaser. Aber dann drumherum eben auch noch eine Handseife in der Glasflasche, auch eine Lotion, die man für die Hände oder auch für den Körper nutzen kann. Und grundsätzlich sind wir immer sehr motiviert, neue Produkte zu entwickeln und da auch fleißig an der Entwicklung gerade. Und da gibt es in naher Zukunft dann nochmal ein paar zusätzliche Küchenhelfer. Genau, und ergänzend dazu, klar, eine Glasflasche die ist ja dann irgendwann auch mal leer. Und da haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eben eine Nachfüllpackung zu entwickeln, die dann aber auch eben wieder nachhaltig ist. Und die hat einen ganz hohen Kraftpapieranteil. Also inzwischen haben auch Drogeriemärkte eben diese, ja, Plastiknachfüllpackungen, die oft ganz klein sind und praktisch nur einmal die Flasche wieder auffüllen. Und bei uns kann man praktisch dreimal den Inhalt nachfüllen und die Kraftpapierpackung ist eben mit einem sehr hohen Kraftpapieranteil und reduziert da dann eben auch nochmal den Kunststoffanteil.
Genau, du hast gesagt, dass ihr immer gerne neue Produkte entwickelt. Wie macht ihr das denn? Also kommt ihr irgendwie aus dem Bereich oder wo kommt dann euer Wissen her? Wie geht ihr da vor?
Ich bin, glaube ich, der Entwicklungsguy bei uns hier in der Company. Ja, tatsächlich, also ich komme aus der Entwicklung, ich bin quasi studierter Ingenieur, habe auch viel in der Industrie bei uns hier im Umfeld gearbeitet, gerade in der Entwicklung, und ja, habe einfach immer Bock, irgendwie was Neues zu entwickeln. Die These hat meistens auch Ideen, und dann entsteht da eigentlich was Tolles draus. Und gemeinsam, klar, du probierst das aus, du sharest die ersten Samples dann mit deinen Freunden oder probierst es selber aus in der Küche, und dann kommt da einfach in der Regel dann ein tolles Ergebnis raus, ja.
Und vielleicht zusätzlich ergänzend dazu, also wir beide hatten davor nichts mit Spülmittel am Hut und hätte uns praktisch davor jemand gesagt, ihr macht mal Spülmittel, hätten wir das wahrscheinlich vor 2 Jahren auch noch nicht gedacht.
Jetzt ist ja auch bei den Sachen, die ihr da entwickelt, gerade die Verpackung ja auch ein Riesenthema. Und ich weiß, dass es manchmal relativ schwierig ist, überhaupt Produzentinnen, Produzenten zu finden, die das erstens können und zweitens aber auch dann dieses zu wissen, okay, worauf muss ich achten bei einer Verpackung, dass ich das trennen kann und, und. Wie seid ihr da erstmal auf eine Produzentin gekommen, die das für euch macht, aber auch, also wie geht ihr vor, um zu gucken, wie nachhaltig ist das wirklich, was wir hier machen? Weil Glas ist ja auch nicht immer die beste Alternative. Also, welche Kriterien legt ihr da an?
Ja, ich glaube, das ist total vielfältig, und Nachhaltigkeit ist eben, wie du es schon andeutest, ne, so ein Riesenbegriff, da kann sich ganz viel dahinter verbergen. Ist es dann wirklich nachhaltig? Was für Lieferketten stecken dahinter? Ist es nur ein Scheinlieferant und der hat wieder Unterlieferanten, die dann irgendwie aus Asien kommen, etc.? Also diese Lieferkette bis ins kleinste Detail nachzuverfolgen, ist nahezu unmöglich, und bedarf einen extrem hohen Fokus und Aufwand. Wir haben, ich sag mal, verschiedene Säulen, die wir natürlich verfolgen. Das eine sind natürlich Materialien, ne? Welche Materialien kommen zum Einsatz? Das andere sind die Lieferketten und der Produktionsort. Wir besuchen auch den einen oder anderen Produzenten, entwickeln auch gemeinsam und stehen da auch im recht engen Austausch an der Stelle. Aber klar, es ist eine Riesen-Challenge, vor allem als aktuell noch zwei Personencompany, wenn du Marketing-Themen hast, Vertriebsthemen, finanzielle Themen. Wir bauen an der Homepage selber, ne? Wir hatten schon Praktikanten und werden jetzt auch wieder uns um einen Studenten erweitern, um da eben auch mehr Kapazitäten reinzustecken. Aber es ist unheimlich schwierig. Wir geben unser Bestes eben in der Auswahl von nachhaltigen Materialien und eben in einer transparenten Lieferkette. Genau, das sind so die Säulen, die wir uns anschauen an der Stelle, ja.
Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wie ihr zum Beispiel bei den Verpackungen geguckt habt, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was nicht und wofür habt ihr euch dann entschieden?
Also generell am Entwicklungsgrundsatz natürlich so wenig Verpackung wie möglich, ne? Bedeutet, jeder kennt es im Supermarkt, gerade im Reinigungsbereich, ihr müsst mal durch die Regale laufen, das ist verrückt. Erstens alles kunterbunt, alles aus Plastik und die Schwämme in der Regel nochmal in Plastik eingewickelt. Und das heißt, wir setzen erstmal an, wie viel Verpackung brauchen wir überhaupt, ne? Bedeutet, unsere Schwämme sind nur mit einer ganz, ganz easy Papierbanderole zusammengemacht. Du kannst sie rausnehmen. Klar kriegen wir auch von dem einen oder anderen Händler den Hinweis, das ist nicht Diebstahl geschützt, weil die Leute dann einfach schnell mal aus der Banderole rausziehen. Wir schenken da trotzdem unser Vertrauen, und wenn mal was geklaut werden sollte, verzichten wir vielleicht auf den einen oder anderen Umsatzpunkt. Hauptsache, wir brauchen wenig Verpackungseinsatz an der Stelle, ne? Also das ist so der erste Punkt, wie viel Verpackung brauchen wir wirklich? Nur so viel wie unbedingt notwendig, ne? Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir auch hier regional einen Partner haben, mit dem wir zusammenarbeiten und auch die Verpackungen entwickeln. Unsere Glasflaschen, die möchten auch versendet werden und entsprechend gepuffert. Das war eine riesen Challenge am Anfang. Tessa erinnert sich, sind einige Flaschen zu Bruch gegangen. Auch die Refill Bags hatten den einen oder anderen Riss. Also das war, glaube ich, so die größte Challenge in unserem ganzen Unternehmertum bisher. Da nutzen wir jetzt, Stand heute, Holzwolle oder Maisstärke. Das ist super witzig, die schmeißt du einfach ins Wasser, rührst ein bisschen rum, die löst sich komplett auf. Das sind wie diese Pufferbällchen, wo jeder am Anfang denkt, die sind aus Kunststoff, aber die sind natürlich auch klasse zum Verpacken. Ne? Genau, und sonst halt recycelte Materialien, aus Altpapier hergestellten Kartons. Wir überlegen auch, auf Graspapier umzusteigen. Hier sind wir allerdings in der Analyse, weil tatsächlich die Herstellung von diesen Graspapierkartons auch relativ energieintensiv sind. Ne? Das hört sich immer gut an, man muss es aber wirklich ganzheitlich betrachten und vielleicht bringe ich das auch mit, aber wenn ich was mir anschaue, dann schaue ich es auch im Detail an und da gehen auch mal ein paar Nächte drauf, aber Hauptsache wir finden eine gescheite Lösung dann an der Stelle. Also da schauen wir gerade, dass wir ein bisschen besser werden noch. Ne?
Also klingt sehr gut. Also bei dem Entwicklungsprozess, also wie ihr es macht im Ausland, da einfach gehört ja auch mit dazu, einfach zu auszuprobieren und zu schauen, ob das auch passt. Und gerade mit den Glasflaschen, was du gesagt hast. Was mich aber noch viel mehr interessieren würde, ist, wie ist das sozusagen mit der eigenen Schwester in einem Unternehmen zu arbeiten? Weil das hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nie bislang in unserem Podcast, Geschwister, die gegründet haben. Und ich hatte ja vorher mit Tessa auch schon mal gesprochen gehabt und ich weiß nur, dass ihr noch Hilfe, glaube ich, von einer weiteren Schwester ab und zu bekommt. Eben auch so, wie ist das? Also mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihr so gut kennt. Könnt ihr das vielleicht sagen?
Ich glaube, als Tessa, du kannst ganz kurz, wahrscheinlich werde ich jetzt direkt unterbrochen, sobald ich mit dem ersten Satz anfange. Also bei uns arbeitet zum Teil die ganze Family mit. Ne? Der Dad, der hatte früher das Logistikzentrum im Keller, der war zwangsläufig an die Company gebunden. Wir sind jetzt mittlerweile ausgezogen, haben uns vergrößert, haben ein größeres Verpackungszentrum, wo wir auch Hilfe bekommen oder Unterstützung im Versand. Aber er fragt immer noch nach, testet die Produkte. Klar, mit der eigenen Schwester ist es natürlich auch nochmal speziell. Ich würde sagen, es ist unheimlich positiv. Wir sagen uns direkt Dinge ins Gesicht, die uns nicht passen. Wir verstehen uns zum Teil einfach blind durch Mimik, Gestik, haben denselben Grundcharakter. Genau, von dem her sehe ich es recht positiv, vielleicht um auch eine negative Seite zu nennen oder ein Potenzial, wie man so schön sagt. Es ist vielleicht, wenn man wirklich so sehr von einem Schlag ist, ne, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man wirklich auch nochmal einen anderen Wind reinbringt, um sich zu reflektieren und vielleicht nochmal irgendwie andere Aspekte zu sehen. Aber das wäre jetzt so der einzigste negative Punkt. Ansonsten ist es ab und zu auch Mord und Totschlag, aber im Großen und Ganzen ist es auch schön, so wieder, ich meine, wir sind ja auch unterschiedliche Wege schon gegangen. Und wenn wir jetzt als Geschwister so eng zusammenarbeiten. Die Mama sagt immer, sie hätte das nie gedacht, ne, weil früher als kleine Kinder auch in der Pubertät irgendwie uns nur den Kopf eingeschlagen, uns geärgert und da war auch viel Streit zwischendrin. Aber von dem her ist es umso schöner, dass es jetzt so gut funktioniert. Wahrscheinlich kommt jetzt genau das Gegenteil, wenn Tessa antwortet.
Nein, also grundsätzlich kann ich mich da ja nur anschließen. Ich glaube wirklich, es bringt sehr, sehr viele Vorteile mit sich und die Kommunikation ist halt einfach so, so schnell. Ne? Ich glaube, WhatsApp ist unser Hauptvertriebskommunikationsmittel hier und es passiert halt alles auf direktem Weg. Ne? Feedback direkt, Ideen beim Abendessen mit der Familie, da ist dann auch ein Fest wie Weihnachten, da geht's weiter. Ne? Also man hat halt dieses rund um die Uhr den Austausch. Wir sagen uns dann auch ganz klar, jetzt reicht's mal, jetzt bin ich mit meinen Freunden unterwegs und ich muss jetzt mal abschalten. Aber grundsätzlich halt dieser konstante Austausch und dieses blinde Verstehen, die gleichen Werte. Und wir setzen, also ganz oft fragen wir uns ja, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann, wir wissen es einfach. Ne? Wir haben irgendwie die gleiche Zielvorstellung, auch wenn wir uns darüber nicht unterhalten. Und sind da auch sehr ehrlich zueinander immer.
Danke für die Ehrlichkeit. Das ist ganz gut. Das ist vielleicht ja auch für andere GründerInnen ganz gut, also die auch vielleicht versuchen, mit Bruder, Schwester, praktisch mit einfach Verwandten zu gründen, irgendwie einfach, um das mal zu hören, also wie das denn so ist in Wirklichkeit. Aber das klingt ganz gut. Also ich glaube schon, dass es da auch Konflikte gibt, aber dieses blinde Verständnis, das hat sicher viele Vorteile. Ihr habt ja verschiedene Säulen. Also ich habe das, wir haben das vorher mal auch gelesen, Friederike und ich, also dieses nordische Design, Nachhaltigkeit, Alltagsprodukte. Da würde mich nochmal interessieren, weil du hast immer schon ein bisschen die Vorlage gegeben, Tessa. Was plant ihr denn so? Also könnt ihr da schon ein bisschen was verraten? Also was habt ihr da sozusagen noch so im Köcher oder was könnte bald kommen? Also wenn ich so nordisches Design lese, denke ich so, das klingt nach Design. Also es klingt nach etwas Neuem vielleicht.
Genau, also grundsätzlich unser Name Norddesign ist untermauert noch mit Sustainable Living. Und das sind eben diese vier Säulen, auf die wir uns berufen. Da kommen wir her und da wollen wir hin. Wir sind halt inspiriert von dem skandinavischen, ja, der skandinavischen Lebensart. Na, die sind, was Nachhaltigkeit angeht, super. Die haben aber auch einfach diesen, ja, diesen Stil, dieses Gefühl für Inneneinrichtung, von dem wir einfach total fasziniert sind und wo wir sagen, da verträgt Deutschland vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Und wir bringen das jetzt eben made in Germany einmal auch nach Germany. Und klar, der Design-Aspekt, der setzt bei uns einfach auf der Nachhaltigkeit auf. Also Nachhaltigkeit ist immer die Basis, sonst gibt es das Produkt nicht. Wir sagen aber auch, und da tun wir uns manchmal keinen Gefallen, auch bei der Lieferantensuche, Nachhaltigkeit ist eine Sache, Design muss es aber auch sein. Und viele fokussieren sich nur auf eins. Und wir haben uns da eben auch die Challenge gesetzt. Und ich glaube, das macht dann unsere Produkte auch eben aus, dass wir beides kombinieren. Und Sustainable Living, weil wir ganz klar sagen, im Küchenbereich, da spielt sich so das Leben ab. Ne? Wir kennen es alle, man steht nachts noch in der Küche mit Freunden und kommt nicht zum Ende. Da passiert ganz, ganz viel. Wir haben aber bewusst gesagt, wir wollen es nicht nur auf den Küchenraum beschränken, weil wer weiß, was die Zukunft bringt. Und deswegen eben mit dem größer gefassten Raum Living, weil wir uns da einfach ein bisschen Raum geben wollen, uns noch weiterzuentwickeln.
Ich muss noch mal zurückkommen auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und wie ihr Sachen entscheidet, weil das interessiert mich so doll, weil ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist. Habt ihr zum Beispiel einen Küchenschwamm ja auch, wo Kokos dabei ist. Und Kokos, weiß ich, ist recycelbar, das finde ich ziemlich gut. Aber wo kriegt ihr die Kokos her? Und wie ist die Entscheidung auf Kokos gefallen und welche Kriterien habt ihr dabei angelegt, um die Entscheidung zu treffen?
Genau, also wie ist die Entscheidung auf Kokos gefallen? Das ist ganz interessant. Wir haben natürlich, es gibt ja verschiedene Schwämme in der Küche. Ne? Ich denke, so muss man anfangen. Es gibt dieses klassische Schwammtuch. Dann hast du in der Regel den Scheuerschwamm, jeder kennt ihn, man nennt ihn auch Glitzy-Schwamm, eine schwarze, abrasive Oberfläche und eine weiße, gelbe, saugfähige Seite. Das heißt, wir haben überlegt, was für eine Alternative gibt es für diesen Schwamm, ne, in natürlicher Form und etwas in einem schickeren Design. Und da gibt es tatsächlich nicht viele Möglichkeiten aktuell. Es gibt einen Schwamm, der wird quasi vernäht. Das ist so eine Faser, die kommt auch aus dem asiatischen Raum. Also das kann man gleich vorweg nehmen. Ne? Die Kokosfaser, die wächst nicht bei uns in Deutschland. Es gibt hier keine Palmen. Von dem her müssen wir natürlich auch hier auf den asiatischen Raum tatsächlich zurückgreifen. Das ist auch so eines der Produkte, wo wir sagen, da verschwenden wir etwas mehr in der CO2 sozusagen in der Lieferkette. Aber wir haben natürlich trotzdem noch eine Variante oder eine Alternative mit eben nachhaltigen Materialien. Ne? Also wir haben Zellulose, das ist quasi rein pflanzlich. Die kannst du auf den Kompost tun und wir haben eben die Kokosfaser. Wir sind aktuell dran, eine Variante zu entwickeln mit Materialien, also der abrasiven Oberfläche, die eben auch hier aus der Region kommt. Es ist unheimlich schwierig, was zu finden, was auch keine Kratzer verursacht im Geschirr. Ne? Es kann sein, du hast, ich sag mal, Materialien, die du nutzen kannst, aber die hinterlassen dann Kratzer oder verflüchtigen sich schnell. Das ist eine riesen, riesen Challenge. Und deshalb sind wir aktuell der Meinung, dass die Kokos-Variante, auch wenn sie in der Lieferkette etwas mehr CO2 ausstößt, dennoch die richtige Lösung ist und um ein Vielfaches besser auf jeden Fall als der Glitzy-Schwamm, ne, den jeder in der Küche hat. Genau, aber spannende Frage und aktuell auch, ehrlich gesagt, unser Wunderpunkt, den hast du voll getroffen. Also der Schwamm ist super und wirklich nachhaltig, aber in der Lieferkette nicht optimal. Ne?
Genau, dann habe ich noch eine Frage. Ich meine, du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, dass Nachhaltigkeit so ein Riesenthema ist. Und ich finde das selber total schwierig zu beurteilen, was ist jetzt nachhaltig und was nicht. Weil da ja so viele Faktoren irgendwie mit reinspielen. Du hast ja gesagt, ist die Lieferkette so? Kann man das recyceln? Wie viele Energiekosten sind bei der Herstellung da? Und so weiter. Wie eignet ihr euch das Wissen an? Oder kriegt ihr da irgendwo Unterstützung vielleicht von der Uni? Oder wie macht ihr das? Weil ich finde das einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema.
Ja, total. Ich weiß nicht, Tessa, du regst dich gerade, ob du was sagen willst. Also ein Satz von mir dazu. Grundsätzlich ist es ein reines Recherchethema aktuell. Also wir telefonieren viel mit unseren Lieferanten, sind zum Teil auch vor Ort, schauen uns das an und googeln auch nach der CO2-Bilanz diverser Materialien. Das ist die Hauptrecherchearbeit, die wir aktuell oder den Beitrag, den wir aktuell leisten, ne? Ich weiß nicht, Tessa, ob du noch was ergänzen willst?
Genau, also wie du, Friederike, gesagt hast, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und am Ende ist es wahrscheinlich ein Trade-off. Ne? Und man muss auch dann ganz klar sagen, bis dahin kann ich recherchieren und danach muss ich dann auch das Vertrauen dem Lieferant schenken, dass er die Wahrheit sagt, weil wir es am Ende des Tages dann nicht alles kontrollieren können. Und das ist aber ja Google Seite 12, Google Seite 99. Und dann muss man sagen, okay, da vertrauen wir jetzt drauf. Und klar, wir befassen uns ganz viel damit. Wir haben auch einen Blog auf unserer Website, wo wir jetzt zum Beispiel auch genau das Thema, was du vorhin angesprochen hast, na, Glasflaschen, wie nachhaltig ist das wirklich? Eine Glasflasche ist super, wenn man es aber um die ganze Welt schickt, ist es auch nicht mehr so super. Und mit solchen Themen befassen wir uns einfach zusätzlich dann auch noch, wollen da auch ganz transparent mit unseren Kunden umgehen. Deswegen unter anderem der Blog, unter anderem dann auch Instagram-Stories dazu, dass wir da auch einfach sagen, wir sind da transparent. Und am Ende des Tages geben wir die Transparenz dann auch weiter, so viel wie wir wissen. Wir freuen uns da auch immer über Feedback von Kunden oder auch noch Anregungen. Da sind wir echt total auch dankbar um unsere Community. Da kommen manchmal noch super Vorschläge, wie wir halt in einem kleinen Detail, zum Beispiel bei unseren Papierbanderolen für die Schwämme, da gab es mal einen super Vorschlag, wie wir da noch nachhaltiger werden können. Und da ist das echt super, wenn man dann heute diese Medien und diese Plattformen eben auch nutzen kann, um da das Wissen von anderen einfach aufgreifen kann und sich da weiterentwickeln kann.
Ja, total interessant. Und ich meine ja auch, das perfekte Produkt ist halt das, was gar nicht hergestellt wird. Das weiß ja auch jeder, aber ab und zu muss man halt auch mal abspülen. Welche Frage mir dann auch noch in den Sinn kommt, ist, also mir ist Nachhaltigkeit total wichtig, aber mir sind auch faire Arbeitsbedingungen total wichtig im Herstellungsprozess. Ich gehe davon aus, dass ihr auch keine Lust auf Ausbeutung habt, aber welche Rolle spielt das bei euch und inwieweit könnt ihr darauf achten oder könnt das auch irgendwie mit einbeziehen und kontrollieren in der Lieferkette?
Also da grundsätzlich klar der persönliche Kontakt zum Lieferanten, der lässt da ganz viel für sich auch sprechen. Ich glaube, als kleiner Ausblick, wir sind gerade dabei, Geschirrspültücher, unsere Kitchen Towels in Portugal herzustellen. Und da hat tatsächlich die Ansprechpartnerin beim Lieferant, meinem Bruder, auch einfach mal ein Bild von der Produktion gerade durchgeschickt. Und
ja, noch besser. Wir haben geFaceTime. Ne? Also wir machen WhatsApp-Calls mit Kamera. Und Melanie ist so klasse. Die läuft dann einfach in die Produktion und ich spreche direkt mit der Dame, die an der Nähmaschine sitzt. Und auch hier der Punkt, ne, warum Portugal? Viele Textilien, also achtet bitte mal drauf, auch bei Geschirrtüchern, auch bei T-Shirts, die kommen alle aus Indien, Bangladesch etc. Ne, da gelten natürlich keine EU-Standards, auch in den Arbeitsbedingungen. Deshalb haben wir uns für Portugal entschieden. Wir waren tatsächlich auch hier bei uns vor Ort auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Da gab es ja mal Textil. Metzingen, das große Outlet, kennen viele. reisen auch viele Leute von der halben Welt an. Also Textil ist hier oder war hier stark beheimatet. Allerdings ist es dann so, dass wir gerne hier produziert hätten, aber die Kosten so enorm sind, dass es uns eben kein Kunde mehr bezahlt an der Stelle. Ne? Also auch hier wieder ein Trade-off, eine Entscheidung in einem täglich bei uns im Unternehmen. Und mit Portugal haben wir jetzt wirklich den Trade-off zwischen wirklich super fairen Arbeitsbedingungen, auch mit EU-Standards und wirklich tollen Produkten, die wir auch für uns zu einem attraktiven Preis noch anbieten können. Also das ist wirklich der Kontakt, ist es A und O. Ich glaube, auch eine Homepage kann ab und zu mal trügen. Natürlich sind Vor-Ort-Besuche wichtig. Die sind natürlich auch immer energie- und zeitintensiv. Von dem her finde ich die Technologie, die wir heute haben, auch wie wir uns jetzt hier eben gerade sehen, die Zuhörer leider nicht, aber wir uns natürlich im Podcast mit Bild und Video, das ist klasse. Ne? Also das muss man wirklich nutzen. Genau, sorry, Tesa, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
Und vielleicht noch ein konkretes Beispiel auch. Na, wir haben zum Beispiel auch ein Familienunternehmen für die Schwammtücher. Und da ist es zum Beispiel auch so, da wollten wir jetzt die nächste größere Order platzieren. Und dann wurde uns halt auch klipp und klar gesagt, wir sind alle im Urlaub, kommt danach. Und auch da, ne, da wissen wir, die arbeiten wahrscheinlich wie wir. Auch viel und gerne, und dann ist aber halt auch Urlaub und dann ist es halt auch ein Familienunternehmen und dann arbeitet da dann halt auch mal keiner, und gerade der Austausch macht dann total Spaß, ne? Und auch zu sehen, wie läuft es auf der anderen Seite, und ja, wie gesagt, persönlicher Kontakt, idealerweise auch über Zoom, FaceTime, und wenn es der Besuch dann mal möglich macht, dann auch gerne das.
Jetzt habt ihr ja ein produzierendes Gewerbe, und ich kann mir gerade vorstellen, dass es am Anfang sehr, sehr schwierig ist, überhaupt zu starten, weil ihr müsst ja irgendwie Produzentin finden, ihr müsst das Marketing machen, ihr müsst alles Mögliche machen. Was war denn jetzt auf dieser Reise bis jetzt das Schwierigste für euch, und wie seid ihr damit umgegangen?
Spannende Frage. Es gibt viele, viele Challenges. Was war das Schwierigste? Ja, ich denke, das Schwierigste ist wirklich, den Ball über alle Themen am Laufen zu halten. Was aktuell eine Riesen-Challenge ist, wir wachsen wirklich sehr, sehr stark. Also vielen Dank auch an die Zuhörer und an die Community. Vielleicht ist der ein oder andere Kunde dabei. Also ihr unterstützt uns wirklich, wirklich super. Und mit diesem Wachstum, das bringt halt einiges einher. Ne? Du musst Produkte dir aufs Lager legen. Der Lagerbestand darf aber nicht zu hoch sein, weil der belastet natürlich dein Cashflow. Also dein Geld liegt auf Lager. Und das Ganze zu koordinieren, das ist schon eine riesen, riesen Herausforderung. Wir haben aktuell 50 Händler in Deutschland und Österreich, ein paar kleine auch in der Schweiz, wo jetzt auch deutlich, deutlich mehr noch dazu kommt. Also dieses Wachstum mit diesem Lieferbestand, mit diesem Lagerbestand zu koordinieren, die Lieferketten abzuklappern, das Verpackungsthema auch entsprechend auf die Größe der Versandeinheiten anzupassen, das ist schon eine riesen Challenge aktuell. Ja, anfangs gab es einige Challenges, Tesa, vielleicht fallen dir da noch ein paar ein.
Definitiv. Also wir hatten, ich glaube, das sind so diese klassischen Startup-Fails, wo man denkt, oh Gott, jetzt geht morgen die Welt unter und dann geht es doch wieder bergauf. Wir hatten zum Beispiel auch mal irgendwie 2000 Etiketten in Druck gegeben, die kamen dann in einem anderen Farbton wie die anderen, und der Design-Aspekt ist uns sehr, sehr wichtig. Deswegen ging das dann gar nicht. Oder auch gerade der Glasflaschenversand am Anfang. Ne? Da haben wir die Box selber im Garten hin und her geschmissen, dachten, okay, jetzt sind wir da an dem Punkt. Hat sich rausgestellt, da waren wir halt noch lange nicht. Und da sind wir echt so dankbar, dass die Kunden da halt auch so verständnisvoll sind, uns anrufen, uns eine Mail schreiben, hey, irgendwie hat es einfach nicht geklappt mit dem Versand, probiert es bitte nochmal. Und dass wir da halt einfach so eine Community haben, mit der wir wachsen können. Und aktuell ist es tatsächlich auch so, wir wachsen noch komplett organisch und nachhaltig. Das heißt, wir stecken noch nicht mal, also wir stecken nichts in Marketing, weil wir einfach gerade so fokussiert sind mit dieser Bandbreite an Themen, die es ja noch abzudecken gilt. Und ja, es wird uns, glaube ich, nicht langweilig. Also jeden Tag gibt es gefühlt eine neue kleine Challenge. Und die großen, großen Challenges, die gehen wir mit Spaß an. Und wenn dann mal irgendwie was passiert, ne, dann sprechen wir drüber. Und morgen geht's weiter. Und da starten wir dann wieder motiviert rein in den Tag.
Es gibt da meistens ein Aperol oder irgendwie einen Schnaps, egal ob es gut oder schlecht liegt. Ne? Also wir nehmen das dann mit Humor, ziehen da Energie raus und weiter geht's. Ne? Also ich glaube, aus den ganzen Fehlern lernt man und es bringt einen voran und bringt das Unternehmen voran. Und grundsätzlich soll es ja auch Spaß machen. Ne? Also der Weg ist das Ziel. Das gilt bei allen Dingen im Leben und sich fokussiert auf Umsatzzahlen, Wachstum, ich sag mal, das übers Knie zu brechen, das bringt nichts. Und wir genießen die Reise, genießen den Weg, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, ich glaube, dann nimmt man das mit einer gewissen Leichtigkeit. Und das ist so die Kur an der Sache. Ne? Also kann ich auch wirklich jeden, der gründen will oder auch es plant, ans Herzen legen, nimmt's auf die leichte Schulter. Es gibt immer Fails, ne? Und in der Regel kommt man aus jedem Sumpf wieder stärker heraus, ne? Gilt für alle Dinge im Leben tatsächlich.
Das wäre ein super Abschlusswort, aber ich hätte eigentlich auch noch eine Frage aus dem Grund. Danke. Wollte euch nochmal fragen, tatsächlich, und auch dich natürlich, wie das war mit den ersten Kundinnen. Also wie das so gewesen ist, weil das interessiert auch mal viele natürlich bei uns, die so einen Podcast hören. Also wie habt ihr sozusagen die ersten Kundinnen gewonnen, erreicht? Also wie sind die auf euch gekommen?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die, glaube ich, bei uns auch dazu geführt hat, dass wir eine sehr, sehr starke Customer Base jetzt haben. Das sind die besten Kunden, die immer wieder nachbestellen. Und das ging so los. Klar, am Anfang Family und Friends, der Instagram-Account mit irgendwie 50 Follower, mit der Hälfte war man verwandt und das waren die Cousinen und Cousins und sowieso. Und genau da ging es dann los. Und tatsächlich hatten wir aber vor unserem offiziellen Start ein Interview mit dem Schwäbischen Tagblatt, die Tübinger kennen es. Und da hätten wir gedacht, okay, es ist eine Zeitung, das lesen ein paar Menschen, aber vielleicht auch doch einfach nicht so viele. Gar nicht, um das jetzt anzugreifen, aber man denkt ja, gut, die Zeitung, es gibt halt ein paar neuere Medien. Und dann kam der Artikel ein paar Tage nach unserem offiziellen Start, der dann aber recht klein war, eben raus. Und daraufhin haben wir so viele Bestellungen bekommen. Wir haben ja alles noch selber gepackt. Da musste dann die Freundin, der Freund, der Papa, die Schwester, da mussten alle mithelfen. Und das hat uns am Anfang natürlich so einen Motivationsschub gegeben, aber auch natürlich ein bisschen Stress übers Wochenende und war für uns, glaube ich, dahingehend echt ein super Start. Und dann, wie gesagt, wir wachsen organisch. Es gibt bestimmt viele, die da direkt mehr ins Marketing stecken. Und wir sind gerade einfach noch am Ausloten, was ist der Channel für uns, ne? Ist es der direkte Weg zum Endkunden, der uns sehr, sehr viel Spaß macht, weil da das Feedback dann auch einfach direkt ist? Oder ist es über ausgewählte Handelspartner, wo wir auch ja, tolle Partner einfach ja, mit denen zusammenarbeiten, die uns dann auch Feedback geben? Da ist die Bestellmenge dann eine andere, aber klar, die Margen sind auch andere, muss man ganz klar sagen. Und da sind wir tatsächlich gerade dieses Jahr, haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, einfach noch am Ausprobieren, am Ausloten, was ist der Weg für uns, um dann vielleicht auch zu sagen, da fokussieren wir uns dann drauf.
Und wo gibt es euch dann? Also es wäre sozusagen die nächste Frage dann. Also ihr habt einen eigenen Shop, da gibt es euch zu kaufen. Und gibt es euch woanders noch zu kaufen, eure Produkte zu kaufen?
Genau, also wir hatten relativ regional natürlich angefangen. Also am Anfang nimmst du deine Produktbox, nenne ich es jetzt mal, dein Karton, mit dem es auch an Endkunde geht, und gehst hausieren an dem einen oder anderen Laden, wo du denkst, hey, das könnte passen. Waren super coole Erfahrungen dabei, also wirklich von bis absolut keine Akzeptanz. Und wir haben schon Geschirrspülmittel im Sortiment, dann schaust du aufs Regal und entdeckst, oh Gott, absolut scheußlich anzuschauen und maximal aus Plastik, aber naja, bis hin zu wirklich super Erfahrungen. Und ja, so ging die Reise los im Händlerbereich. Und aktuell haben wir auf unserer Homepage auch eine Map mit Händlern vor Ort, kleine individuelle Lädelchen, manche auch etwas größer. Also lohnt sich nicht nur für unsere Produkte, auch für andere Produkte vorbeizuschauen. Wirklich, wirklich tolle Stores, auch viele Concept Stores, Unverpackt-Läden. Genau, und so setzen wir die Reise fort, konnten jetzt in der Schweiz nochmal 40 Läden aktuell für uns gewinnen. Und ja, so nimmt das alles seinen Lauf, ne? Und oftmals kommt auch der ein oder andere auf uns zu. Es gibt auch tatsächlich Kunden, die sagen, hey, ich kenne einen Laden, da würdet ihr super reinpassen, die empfehlen uns weiter. Und genau, so funktioniert das aktuell. Ne? Und es ist super spannend, aber auch energieintensiv, weil wir wollen unsere Kunden natürlich auch bestmöglich betreuen. Und mit all diesen Themen zu zweit und der limitierten Zeit, die wir haben, ist es eine riesen, riesen Challenge. Und dann gibt es natürlich noch Haustiere, Partnerin, Partner bei der Tessa, Familie, Oma, das gewohnte Umfeld. Wir sind auch keine Menschen, die wirklich das Wochenende dann knallhart durcharbeiten. Also Freizeit ist uns beiden auch super wichtig. Und in Summe jonglieren wir mit den Themen, aber ist eine Herausforderung, definitiv, ja.
Zeit war schon ein Thema auf jeden Fall. Stichwort kam schon mal von dir, ja. Ferdinand. Vielen Dank. Wir sind am Ende. Du hast gerade noch die Oma genannt. Ich hätte dann gedacht, Mensch, die Oma arbeitet jetzt aber nicht auch noch mit bei euch. Aber das, ich hoffe nicht. Vielleicht,
mit 93 nicht mehr.
Nee. Mit guten Ideen, also vielleicht dann auch. Und also vielen Dank an euch. Hat total viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch allen HörerInnen von uns. Ich schaue wie immer zu Friederike und sie schüttelt den Kopf, hat auch keine Fragen mehr. Vielen Dank an euch, liebe Tessa, vielen Dank an dich, lieber Ferdinand. Hat Spaß gemacht und ja, wir drücken euch die Daumen und hoffen, euch ja öfter zu sehen in den Märkten, praktisch unverpackt Läden, ihr habt es genannt. Und ja, drücken euch die Daumen ganz fest. Danke fürs Gespräch mit euch.
Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, vielen Dank euch. War echt eine tolle, sympathische Runde und ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. War unser erster Podcast-Auftritt, das am Schluss, aber genau, super. Vielen Dank euch.